Sonntag 18 Uhr, herzlich willkommen zu den Mobility News. Top-Thema diese Woche, der neue BMW X5. Der Hersteller aus München wagt hier etwas Besonderes. 5 Antriebsarten auf einer Plattform, vom Mild-Hybrid über starke Plug-in-Hybride bis zum iX5 mit 800 Volt Technik, dazu der neue Heart of Joy Driving Stack. Weiter spannend in dieser Woche der Skoda Peak, das elektrische Flaggschiff mit bis zu 7 Sitzen und über 600 Kilometer Reichweite. Renault frischt den Megane E-Tech mit LFP-Akku, mehr Reichweite und schnellerem Laden spürbar auf. Porsche bringt mit dem 911 GT4 R erstmals einen GT4-Rennwagen auf 911-Basis und Audi schärft den Q4 e-tron mit mehr Reichweite, bidirektionalem Laden und neuem Cockpit nach. Das sind wie immer 5 starke Themen, jetzt in den Mobility News. Abonnier unbedingt noch fix den Kanal, um keine Nachrichten mehr zu verpassen. Und nach dem Intro geht's natürlich sofort los. Skoda hat mit dem Peak sein neues vollelektrisches Flaggschiff vorgestellt. Der SUV ist 4,87 Meter lang, hat 2,96 Meter Radstand und bietet je nach Konfiguration 5 oder 7 Sitzplätze. Damit steht er oberhalb des Enyaq und ist größer als der Kodiaq, zu dem Skoda ihn als elektrische Alternative positioniert. In der 5-Sitzer-Version fasst der Kofferraum bis zu 935 Liter, hinter der dritten Reihe bleiben 299 Liter, dazu kommt ein 37 Liter Frunk. Zum Start gibt es 3 Antriebe. Der Peak 60 fährt mit 150 Kilowatt und kleinerem 63 Kilowattstunden Akku. Darüber stehen Peak 90 mit 210 Kilowatt und Peak 90X mit 220 sowie Allradantrieb. Für Deutschland werden Reichweiten von bis zu 456, 642 und 609 Kilometern genannt. Das Laden von 10% auf 80% soll je nach Batterie in 27 bis 28 Minuten gelingen. Neu für Skoda sind unter anderem bündige Türgriffe, ein 13,6 Zoll Hochkantdisplay, ein Panoramadach mit variabler Tönung, Sonos-Soundsystem, neue Wärmepumpe und bidirektionales Laden. Bestellbar ist der Peak in Deutschland ab 49.900 Euro. Die Sport-Ein-Version startet bei 54.800 Euro. Die teuerste gelistete Variante liegt dann bei 65.300 Euro. Die Markteinführung im Handel ist für Ende September diesen Jahres dann vorgesehen. Alle denken bei großen Elektro-SUVs sofort an teure Prestige-Modelle oder an Autos, die vor allem Eindruck machen sollen. Genau deshalb ist der Peak für Skoda so interessant, denn er ist kein kleiner Schritt, sondern ein ziemlich großes Statement, wenn ihr mich fragt. Die Marke will nicht nur günstige, vernünftige Elektroautos bauen, sondern auch dort mitspielen, wo Familien, Dienstwagenfahrer und auch Vielreisende bisher schnell bei Kia EV9, Volvo EX90 und sehr teuren Premium-SUVs gelandet sind. Und genau da wirkt der Peak stark. 7 Sitze, großer Kofferraum, lange Reichweite und ein Preis knapp unter 50.000 Euro sind in dieser Fahrzeugklasse ein ziemlich klares Argument. Trotzdem ist der Peak kein perfekter Fortschritt. Ein fast 4,90 Meter langes Elektro-SUV mit kleinem Einstiegsakku klingt eher nach Preisschildoptimierung als nach einer Ideallösung für Familien, die auch mal auf Langstrecke unterwegs sind. Und da Skoda auf 800 Volt Technik verzichtet, dürfte manche Käufer stören. Auch wenn die Ladezeit auf dem Papier hier noch ordentlich aussieht. Für mich ist der Peak deshalb vor allem ein sehr typischer Skoda, nicht der glamouröseste, nicht der schnellste, auch nicht der technisch radikalste, aber vermutlich einer der vernünftigeren großen Elektro-SUVs. Wer wirklich 7 Plätze braucht, bekommt hier ein überzeugendes Paket. Wer nur viel Auto fürs Ego sucht, sollte sich fragen, ob er fast 5 Meter Blech im Alltag auch wirklich bewegen und vor allem parken will. Der Peak ist sinnvoll, wenn man seinen Platz nutzt. Als Status-SUV wäre er nur ein sehr großer Kompromiss. Zumindest wenn ihr mich fragt, aber ich bin ja auf eure Meinung gespannt. Renault überarbeitet den Megane E-Tech elektrisch für das Modelljahr 2026 deutlich. Das wichtigste Update steckt im Unterboden. Statt der bisherigen NMC-Batterie kommt nun ein LFP-Akku mit 67 Kilowattstunden nutzbarer Kapazität zum Einsatz. Die WLTP-Reichweite steigt laut Renault auf bis zu 500 Kilometer. Auch die Ladeleistung legt zu. An der Schnellladesäule sind künftig bis zu 165 Kilowatt möglich. Der Ladevorgang von 15% auf 80% soll rund 24 Minuten dauern. Neu ist außerdem eine Vehicle-to-Load-Funktion für externe Geräte mit bis zu 3,7 Kilowatt Leistung. Beim Antrieb bleibt es bei 160 Kilowatt, also 218 PS und 300 Newtonmeter Drehmoment. Optisch erhält der 4,20 Meter lange Kompaktstromer eine neue Front, geänderte Lichtsignaturen, überarbeitete Rückleuchten und neue Ausstattungsdetails. Innen bleiben die bekannten Displays, das Google-basierte OpenRL-Link-System wird aber erweitert, Google Gemini soll später per Update folgen. Bestellbar wird der überarbeitete Megane ab Juli 2026, Erste Fahrzeuge sollen im Herbst zu den Händlern kommen. Preise nennt Renault leider aber noch nicht. Fakt ist, der Megane E-Tech bekommt genau das Update, was er gebraucht hat, wenn ihr mich fragt. Mehr Reichweite, schnelleres Laden und eine einfachere Modellstruktur. Das klingt unspektakulär, ist aber wichtiger als jede Designspielerei, denn Renault hatte mit dem Megane eigentlich früh ein sehr gutes Elektroauto im Programm. Kompakt, eigenständig, inmodern und fahrerisch angenehm. Nur ist der Markt inzwischen brutal weitergezogen. 130 Kilowatt Ladeleistung, rund 60 Kilowattstunden Akku und ein Preisniveau um die 40.000 Euro wirken zuletzt nicht mehr besonders verführerisch. Jetzt korrigiert Renault die Schwächen, ohne das Auto neu zu erfinden. Genau darin liegt aber auch das Risiko. 500 Kilometer WLTP und 165 Kilowatt DC sind ordentlich, aber kein Befreiungsschlag. Gegen neue Konkurrenz aus Europa, Korea und China muss am Ende der Preis sitzen. Wenn Renault den günstigeren LFP-Akku nutzt, um den Megane spürbar attraktiver einzupreisen, kann dieses Facelift funktionieren. Wenn der Vorteil nur in der Marge landet, bleibt der Megane ein sehr gutes Auto, das zu wenige kaufen am Ende des Tages. Für mich ist das Update deshalb kein Neustart, sondern eine zweite Chance. Und die entscheidet sich nicht am Scheinwerferdesign, sondern auf dem Angebotsschild im Autohaus. Und natürlich in den Kommentaren auf Social Media. Der neue BMW X5 der fünften Generation mit interner Bezeichnung G65 steht unmittelbar vor der Weltpremiere. Die finale Testphase mit Abstimmungsfahrten rund um das Produktionswerk Spartanburg in den USA läuft derzeit auf Hochtouren. Die offizielle Vorstellung ist für Ende Juni diesen Jahres geplant, zunächst mit dem vollelektrischen iX5. Die Produktion soll im Spätsommer starten, erste Auslieferungen sind Ende des Jahres bzw. Anfang 27 dann vorgesehen. BMW bietet mit diesem Modell erstmals von Beginn an 5 unterschiedliche Antriebstechnologien, Mild-Hybrid-Benziner und Diesel auf Basis eines 3-Liter-Reihen-6-Zylinders, Plug-in-Hybride, den reinen Elektroantrieb als iX5 sowie ab 2028 den iX5 Hydrogen mit Brennstoffzelle. Konkrete Daten sind bereits bestätigt, der X5 40 xDrive leistet 400 PS bzw. 294 kW. Der Plug-in-Hybrid X5 50e xDrive erreicht 490 PS Systemleistung oder 360 kW bei 700 Nm Drehmoment und soll bis zu 82 km rein elektrisch fahren. Der iX5 60 xDrive bringt es aufs 578 PS bzw. 425 kW. Er nutzt die sechste Generation des BMW eDrive mit 800 Volt Architektur, Rundzellen und der bisher größten Hochvoltbatterie eines Serien-BMW. 141 Kilowattstunden netto in Europa und 144 in den USA. Zentrales technisches Element ist der Heart of Joy. Dieser vollständig eigenentwickelte Driving Stack regelt Antrieb, Bremsen, Teile der Lenkung, Rekuperation und Laden bis zu 10-mal schneller als bisherige Systeme. BMW verspricht dadurch mehr Präzision und Agilität bei gleichzeitig sanfterem Bremsverhalten und höherer Effizienz. Serienmäßig gibt es adaptive, radindividuell geregelte Dämpfer, eine nahezu ideale 50-50 Gewichtverteilung und Räder bis 23 Zoll. Für die elektrischen Varianten sind optional eine Zweikammer-Luftfederung an beiden Achsen, Hinterachslenkung und aktive Wankstabilisierung erhältlich. Die Fahrerassistenz Systeme übernehmen Technik aus der neuen Klasse. Die weiterentwickelten Level 2 Systeme arbeiten symbiotisch mit dem Fahrer, erkennen dessen Intentionen über Lenkradbewegungen und Blickrichtungen und greifen nur ein, wenn ein unbeabsichtigtes Verlassen der Spur oder eine Gefahr droht. Highway und City Assistent sollen nahtlos Entry-to-Exit bzw. Address-to-Address-Fahrten ermöglichen. BMW hat den Fußabdruck von CO2 über den gesamten Lebenszyklus um rund 40% gegenüber dem Vorgänger gesenkt. Dazu tragen ein höherer Anteil an Sekundärmaterialien, CO2-reduzierter Stahl, erneuerbare Energien in der Produktion und optimierte Lieferketten bei. Beim iX5 soll etwa ein Drittel des Fahrzeugs aus Sekundärrohstoffen bestehen. Die meisten merken nicht, warum der neue BMW X5 so ein wichtiger Schritt für die Marke ist. Ich halte ihn für eines der intelligentesten Fahrzeuge, die die Marke seit langem entwickelt hat, natürlich neben dem i3. Nicht, weil er in jeder Disziplin der absolute Spitzenreiter wäre, sondern weil er die Unsicherheit der Zukunft nicht ignoriert, sondern aktiv einpreist. Statt sich auf eine Antriebstechnologie hier festzulegen, bietet BMW 5 sinnvolle Varianten auf einer Plattform. Von Mild-Hybriden über Plug-in-Hybride und den reinen Elektro-iX5 bis zum Wasserstoffmodell dann ab 2028. Das ist aufwendig, teuer und logistisch anspruchsvoll. Genau deshalb wirkt es so überzeugend. In Europa und Märkten mit guter Ladeinfrastruktur wird der iX5 mit seiner großen Batterie für viele der logische Einstieg sein. In den USA oder Regionen mit schwacher Infrastruktur bleiben die Verbraucher Verbrenner und vor allem der starke Plug-in-Hybrid extrem relevant. Der Wasserstoffantrieb ist kein Massenprodukt, sondern eine kluge Absicherung und ein Technologieleuchtturm. BMW sagt damit nicht, wir wissen exakt, was richtig ist, sondern wir geben euch echte Wahlmöglichkeiten. Das ist in einer Zeit, in der Politik, Infrastruktur und Kundenwünsche sehr, sehr stark auseinanderdriften, eine der ehrlichsten Positionen, die ein Hersteller einnehmen kann. Besonders gespannt bin ich auf den Heart of Joy Rechner, wenn dieses System die Rekuperation tatsächlich so feinfühlig und natürlich hinbekommt, dass man kaum merkt, in einem Elektroauto zu sitzen, dann könnte der iX5 endlich das direkte, präzise und charaktervolle Fahrgefühl liefern, das wir von BMW eben auch erwarten. Immerhin Freude am Fahren. Viele schwere Elektro-SUVs wirken bisher oft steril und abgehoben. Hier liegt die echte Chance, dass der elektrische iX5 nicht nur schnell, sondern emotional bleibt. Die Reduktion des CO2-Fußabdrucks um rund 40% über den gesamten Lebenszyklus ist ebenfalls kein Nebensatz. Sie zeigt, dass BMW Nachhaltigkeit ganzheitlich angeht, von der Rohstoffgewinnung über die Produktion bis zur Lieferkette. Gerade bei einem großen Premium-SUV mit großer Batterie ist das entscheidend für Glaubwürdigkeit. Natürlich birgt die Strategie hier Risiken, 5 unterschiedliche Antriebsstränge auf einer Linie federfrei und kosteneffizient zu produzieren, ist eine gewaltige Herausforderung, auch kostentechnisch. Doch wenn BMW das meistert und das typische X5-Gefühl über alle Varianten hinweg erhält, könnte dieses Modell nicht nur ein guter Nachfolger werden, sondern einer der vielseitigsten, langlebigsten und überzeugendsten Premium-SUVs der Marke. In einer ideologisch aufgeladenen Debatte um die richtige Antriebstechnik, gerade auf Social Media, ist das ein starkes, pragmatisches und kundenorientiertes Signal, wenn ihr mich fragt. Aber ich bin natürlich sehr auf eure Kommentare hier wieder gespannt. Porsche erweitert sein Kundensportprogramm um den neuen 911 GT4 R. Der Rennwagen wurde am 25. Juni diesen Jahres vorgestellt und soll ab der Motorsportsaison 2027 weltweit in GT4-Serien eingesetzt werden. Wichtigster Punkt, erstmals basiert ein Porsche für die GT4-Kategorie nicht auf dem Cayman, sondern auf der 911-Plattform. Technisch nutzt der GT4 R die Basis des aktuellen 911 Cup und des straßenzugelassenen 911 GT3 der Generation 992-2. Der 4-Liter 6-Zylinder-Boxermotor leistet je nach Balance-of-Performance-Einstufung bis zu 520 PS und 470 Newtonmeter. Ausgeliefert wird das Auto mit Restriktionen, die die Leistung zunächst auf 430 PS begrenzen. Geschaltet wird über ein sequenzielles 6-Gang-Renngetriebe mit Schaltwippen. Porsche nennt außerdem größere Spurweiten, weiterentwickelte Motorsport-Elektronik, ein 10,3 Zoll Display, Datenlogger, GPS-System und umfangreiche Bauteile aus Naturfaser-Verbundwerkstoff. Der neue 911 GT4 R ergänzt das bisherige Cayman-Programm und soll die Lücke zwischen 718 Cayman GT4 RS Clubsport und 911 GT3 R schließen. Der Preis liegt bei rund 265.000 Euro plus landesspezifischer Mehrwertsteuer. Vergiss alles, was du über GT4 Porsche weißt, denn mit dem 911er GT4 R verschiebt Porsche für mich die Logik dieser Klasse. Der neue bringt endlich echtes heckmotoriges 911 Charaktergefühl in ein Segment, das bisher vom kompakteren Cayman geprägt wurde. Das dürfte genau die Fahrer ansprechen, die mehr Seele wollen, ohne direkt in die teure GT3 Welt aufzusteigen. Besonders überzeugt mich der pragmatische Ansatz hier. Porsche setzt nicht nur auf Spitzenleistung, sondern auf das, was im Teamalltag zählt. Einstellbarkeit, kalkulierbare Betriebskosten, Robustheit und auch Standfestigkeit. Genau das entscheidet, ob ein Auto bei Amateuren und Semi-Pros langfristig funktioniert. Der Preis von rund 260.000 Euro vor Steuern ist kein Schnäppchen, wirkt im Klassenkontext aber nachvollziehbar. Auch der Einsatz von Naturfaser-Verbundwerkstoffen ist ein gutes Signal. Keine Revolution, aber ein Hinweis, dass nachhaltigere Materialien im Rennbetrieb ankommen. Insgesamt schließt der GT4 R eine echte Lücke in Porsches Motorsportpyramide und stärkt die GT4-Kategorie deutlich, zumindest aus meiner Sicht. Aber ich bin sehr gespannt, was die Leute von der Rennstrecken-Community hier in den Kommentaren zu dem Auto sagen. Audi legt beim Q4 e-tron für das Modelljahr 2026 nochmal deutlich nach. Die überarbeitete Version ist in Europa seit Mai bestellbar. Die Markteinführung ist für den Sommer geplant. Angeboten werden weiter SUV und Sportback jeweils mit 63 oder 82 Kilowattstunden Bruttokapazität. Die Preise starten in Deutschland bei 47.500 Euro für den Q4 SUV e-tron mit kleiner Batterie. Der Sportback beginnt bei 49.450 Euro. Je nach Version leistet der Q4 zwischen 150 und 250 Kilowatt. Die größte WLTP-Reichweite nennt Audi für den Q4 Sportback e-tron Performance mit bis zu 592 Kilometern. Bei den stärkeren Quattro-Performance-Modellen steigt die maximale DC-Ladeleistung auf 185 Kilowatt. Von 10% auf 80% soll die Batterie in rund 27 Minuten laden. Neu ist außerdem bidirektionales Laden. Der Q4 kann Geräte mit Strom versorgen und in Deutschland, Österreich und der Schweiz auch als Heimspeicher eingebunden werden. Innen erhält das Modell ein neues Display-Konzept mit 11,9 Zoll Instrument, 12,8 Zoll Touchscreen und optionalem Beifahrerdisplay. Erste Fahrberichte bewerten vor allem Komfort, Platzangebot, Bedienung und Effizienz positiv. Kritisiert wird vereinzelt aber doch dann das Bremsgefühl. Niemand spricht darüber, dass ein Elektroauto manchmal genau dann am stärksten wirkt, wenn es eben nicht die große Revolution verspricht. Der neue Q4 e-tron ist kein Auto, das mit einer großen Revolution hier glänzen will, und genau das macht ihn interessant. Audi hat offenbar verstanden, dass viele Elektrokunden nicht das nächste Designexperiment hier suchen, sondern ein Auto, das im Alltag einfach weniger nervt. Mehr Reichweite, schnelleres Laden, besseres Cockpit, mehr Assistenz, mehr Nutzwert. Das sind keine spektakulären Schlagzeilen, aber es sind die richtigen Baustellen. Besonders das bidirektionale Laden ist ein starkes Signal, weil ein E-Auto damit endlich mehr sein kann als nur ein Verbraucher auf Rädern. Gleichzeitig zeigt der Q4 aber auch, wie hart der Markt geworden ist. Wenn ein Premium-SUV plötzlich mit Leasingraten so um oder auch unter 300 Euro beworben wird, dann ist das nicht nur ein Schnäppchenmoment, sondern ein Warnsignal für die Hersteller. Premium funktioniert elektrisch nicht mehr allein über Logo und weiche Oberflächen. Es muss sich rechnen, laden, bedienen und im Alltag überzeugen. Genau da wirkt der aufgefrischte Q4 deutlich glaubwürdiger als bisher. Aber Audi darf sich darauf bitte nicht ausruhen. Wer solche Preise nur über enge Leasingbedingungen, Förderlogik oder Aktionsmodelle erreicht, gewinnt Aufmerksamkeit, aber noch nicht automatisch Vertrauen und nachhaltige hohe Verkaufszahlen. Was haltet ihr davon? Und das war's dann auch schon wieder für diese Folge von den Mobility News. Wenn ihr mehr sehen wollt, klickt jetzt gerne hier oben für unser neuestes Video und darunter findet ihr wie immer die Playlist mit all unseren Fahrzeugreviews. Wir sehen uns wie immer in der nächsten Woche wieder, immer sonntags 18 Uhr. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis dahin und bleibt mobil.